Überwachung gesprochen hat. Du erlebst seit Monaten nicht nur, sondern eigentlich kann man schon fast sagen seit Jahren diese Art von verschärfter Überwachung, wie sie bislang nicht so viele wahrscheinlich an sich gespürt haben. Du hast in der Rede darüber gesprochen. Kannst du ganz kurz nochmal skizzieren, was der Hintergrund war, warum es zu diesen Überwachungsmaßnahmen gekommen ist?
Ja, kann ich machen. Ich bin furchtbar erkältet. Wahrscheinlich hört man das auch. Ich weiß von dieser Überwachung seit letztem Jahr im Sommer, als am letzten Tag im Juli morgens um 7 die Wohnung, die ich mit meinem Freund André Holm und unseren beiden Kindern bewohne, vom SEK der Polizei gestürmt wurde. André wurde festgenommen, mit dem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen, und an diesem Tag erfuhren wir, dass er verdächtigt wird, ein Terrorist zu sein, dass es ein Verfahren nach § 129a gibt gegen ihn. Und
also
haben
Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.
Terroristischen Vereinigung.
129 genau. Wäre kriminelle, 129a ist terroristische. Genau. Ja.
Haben dann so nach und nach realisiert, dass das mit sich bringt, dass man eben auch eine Überwachung, wie sie eben gegen Terroristen gerichtet ist, selber auch, ich sag mal, etwas flapsig am Hals haben, und zwar schon seit einem Jahr, als das Verfahren eröffnet wurde. Das war im September 2006. Seitdem läuft das Verfahren und das läuft bis heute. Das ist immer noch nicht eingestellt. Das heißt, es gibt eben für André diese Überwachung, die bedeutet, die Telefone werden abgehört, Handys werden abgehört, sein Bürotelefon wird abgehört, seine E-Mail wird gelesen, sein Internetverhalten wird überwacht. Und weil ich mit ihm zusammenlebe, betrifft das alles mich auch. Wir benutzen denselben Internetanschluss, weil er theoretisch und auch praktisch, das ist schon so, Zugriff auf meine Telefone hätte und wir denselben Festnetzanschluss benutzen, betrifft das eben gewissermaßen als Kollateralschaden alles mich mit. Wir haben Videokameras vor dem Haus zumindest gehabt. Ob die da noch sind, wissen wir nicht. Wir fragen oder lassen die Anwältin alle paar Monate mal nachfragen, ob das alles immer noch so ist. Und dann wird regulär geantwortet, dass aus ermittlungstechnischen Gründen diese Frage jetzt nicht beantwortet werden kann, was man wahrscheinlich so interpretieren muss, dass das alles noch stattfindet. Das ist bis heute so.
Du hast darüber lange Zeit, oder ich weiß nicht, bloggst du immer noch darüber? Es gibt da einen Blog zu dem Thema, wo du so eine Art Tagebuch darüber führst, wie diese Überwachung in den Alltag eingreift. Das ist, hilf mir auf die Sprünge.
Es heißt Analyst.
Analyst, genau.
Genau, also analyst.noblogs.org. Ich blogge immer noch, allerdings nicht mehr in diesem tagebuchartigen Stil, wo ich beschreibe, wie sich die Überwachung konkret auswirkt. Einfach deswegen, weil das inzwischen nur noch ganz selten so ist, dass wir das wirklich deutlich spüren, wie Überwachung stattfindet. Am Anfang war das wesentlich offensichtlicher. Da gab es jede Menge wirklich eigenartige Beobachtungen, die jede für sich, wenn man so will, nicht so bemerkenswert war, dass man jetzt eine Pressemitteilung hätte schreiben müssen, um an die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, es ist ein Skandal, oder zu berichten, dass der Bundesgerichtshof in diesem Verfahren jetzt so und so entschieden hat. Das gab es verschiedentlich. Es ist vom Terroristischen zu einer kriminellen Vereinigung zurückgestuft worden. Andres Haftbefehl ist aufgehoben worden. Also es gab eine Reihe von solchen Ereignissen. Da haben wir dann klassische Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wenn man so will, eben mit Pressemitteilungen, Pressekonferenzen. Und dann gibt es aber eben auch so diese Kleinigkeiten, zum Beispiel Fehlschaltungen im Telefon. Leute versuchen, André anzurufen, wählen seine Nummer und bei mir klingelt dann das Handy. Diese Sorte technische Eigenartigkeiten habe ich in meinem Blog beschrieben. Davon gab es am Anfang sehr, sehr viele, auch eigenartige Details aus Dokumenten des Verfahrens. Wenn man so Schriftstücke der Bundesanwaltschaft liest, dann ist das wesentlich banaler häufig, als man sich das so vorstellt, und häufig auch mit sehr eigenwilligen Interpretationen unseres Lebens. Sowas habe ich in dem Blog am Anfang viel aufgeschrieben, und das gibt es jetzt in dem Maße nicht mehr, weil da einfach nichts mehr passiert. Die ermitteln weiter. Es ist so, dass im Januar eine DNA-Probe abgenommen wurde, um nochmal herauszufinden, ob nicht doch seine DNA mit irgendwelchen Sachen übereinstimmt, die bei irgendwelchen Anschlägen gefunden wurde. Das wird jetzt seit Januar verglichen. Die Ergebnisse liegen immer noch nicht vor. Das heißt, es wird munter ermittelt, aber wir spüren das nicht so, und entsprechend schreibe ich darüber auch nicht mehr so viel, sondern schreibe zum Beispiel auch über andere Leute, die Ähnliches erleben. Es gibt ja viele vergleichbare Verfahren. Es gibt in Deutschland ähnliche Verfahren. Es gibt in vielen europäischen Ländern neue Terrorismusgesetze, die nach dem 11. September verabschiedet wurden und die jetzt gegen alle möglichen Leute angewendet wurden. Und also wirklich ganz abstruse Geschichten, und sowas beschreibe ich inzwischen in meinem Blog. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist der erste Terrorismusfall in Portugal nach dem neuen Gesetz. Der betrifft ungefähr 150 Leute, die am hellerlichten Tag ein Genfeld vernichtet haben mit Dokumentarfilmbegleitung und ohne verdeckte Gesichter, und die sind jetzt plötzlich auch des Terrorismus angeklagt.
Mhm. Naja, wir hatten aber vorhin das zum Beispiel in einem Beitrag aus, in einem Interview mit einem französischen Aktivisten dann so mal den Vergleich, dass der Einfluss von bestimmten Konzernen wie Universal auf die EU-Kommission und auf die französische Regierung vergleichbar wäre, als ob im Bereich des Urheberrechts, dass das vergleichbar wäre, als ob Monsanto, also der größte, wie nennt man das, Crop Science, also die größte, wie nennt man das, Anbau, also Weizen und so weiter, Saatgut. Der größte Saatguthersteller der Welt und einer der größten, also Chemiekonzerne der Welt, als ob Monsanto jetzt irgendwie Gesundheitspolitik in der EU regeln würde. So ungefähr. Und dann sich vorzustellen, ja, also Gentechnik, was sind da für Interessen so? Wir haben jetzt gerade eine Zahl gehört, die neuen britischen, also die haben ja Vorratsdatenspeicherung auch schon in Großbritannien. Das hat bislang 1 Milliarde Pfund gekostet. Die IT-Unternehmen sind nicht mehr bereit, das zu tragen. Jetzt übernimmt es der Staat, wollen dafür 18 Milliarden ausgeben und so. Das sind ja schon ganz schöne Summen, die da im Spiel auch sind. Und Gentechnik hat schon ganz schöne Interessen in Europa, wenn ich mir das überlege, wie groß Europa ist, sogenannte Nahrungsmittel, Krisen und so weiter und so fort.
Ja, ich meine, sowas kann man auch so, das ist ja keine Geheimwissenschaft, das kann man eigentlich relativ gut nachvollziehen, wie sowas vor sich geht. Und ja, nochmal zum Blog, über solche Sachen schreibe ich dann eben. Es gibt einen Europol-Bericht über Terrorismus, der wird jedes Jahr veröffentlicht und da wird dann eben auch genau aufgeführt, es gibt Terrorismusverfahren in den und den Ländern, so und so viele, und die gibt es im Bereich linksextremistischer Terrorismus, rechtsextremer Terrorismus, wobei es da, glaube ich, nur sehr wenig Verfahren gibt. Und muslimischer Terrorismus, und dann gibt es noch den sogenannten Single-Issue-Terrorismus, also den themenbezogenen Terrorismus, und da stehen, das wird dann auch explizit erwähnt, wonach sie da gucken, ist zum Beispiel Leute, die sich mit Gentechnik beschäftigen, aber zum Beispiel auch Tierrechtsaktivisten sind da offensichtlich sehr beliebt, und da, also für so verschiedene einzelne Themen sozusagen, gibt es dann auch Fälle, und das ist gewissermaßen aus Perspektive der strafrechtlichen Verfolgung ist das alles das Gleiche. Das ist dann so der Terrorismus, den man quasi im Kopf hat, wenn man an den 11. September denkt, Bomben und explodierende Hochhäuser und U-Bahnen und sowas. Und mit diesen Methoden werden dann eben Leute verfolgt, die zum Beispiel ein gentechnisch verändertes Maisfeld zerstören.
Ja, oder in Österreich gab es so Fälle mit Tierschützern, wo es um Pelzindustrie ging vor kurzem. Und da gab es auch entsprechende Verfahren. Das hatten wir heute auch in einem Beitrag von Radio Orange.
Finde ich auch ganz, ganz erstaunlich. Da war ja, glaube ich, ähnlich. Und da gibt es eine Reihe von Parallelen zu Andres Verfahren zum Beispiel. Denen wurde auch vorgeworfen, ihr hochkonspiratives Verhalten, was sich darin geäußert hat, dass sie E-Mails verschlüsseln. Und auch da war es so, dass dann irgendwann jetzt die Untersuchungshaft allerdings erst nach über 3 Monaten aufgehoben wurde, weil einer der Anwälte Haftprüfung beantragt hat und daraufhin die übergeordnete Staatsanwaltschaft sich den Haftbefehl nochmal genau angeguckt hat und gesagt hat, nee, also Kinder, so geht das aber nicht, und den Haftbefehl dann eben endlich aufgehoben hat.
Mhm. Das ist der aktuelle Stand, den du damit so kurz referiert hast. Das war jetzt auch der Hintergrund, warum du, denke ich, auch dann als Rednerin eingeladen worden bist. Du hast auf der Auftaktkundgebung gesprochen. Ich frage mich, wie hast du die Demonstration heute erlebt?
Zunächst mal fand ich, das war eine wirklich schöne Demonstration, was vor allen Dingen aber auch damit zu tun hat, dass es wahnsinnig schönes Wetter war und alle Leute, glaube ich, sehr guter Laune waren. Es waren wahnsinnig viele Leute. Das war natürlich ganz großartig. Ich habe ja ganz unterschiedliche Blöcke erlebt mit auch sehr unterschiedlicher Musik und sehr unterschiedlicher Stimmung. Das hat mir sehr gut gefallen. Was mir nicht gut gefallen hat, war, dass auch Nazis in der Demos mitgelaufen sind, wo sozusagen überall haben alle darüber geredet und alle haben gesagt, warum tut denn niemand mal was, und warum dann letzten Endes nichts passiert ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Demoleitung sollte informiert werden und alles, was danach passiert ist, weiß ich nicht. Aber
die Demoleitung hat sich aber, was ich gehört habe, eindeutig gegen Nazis ausgesprochen und gesagt, also wir sind für alle offen, außer Nazis. Also
das hoffe ich und würde mich sehr freuen und würde ich auch genauso erwartet haben. Ich habe das dann tatsächlich nicht mehr verfolgen können, weil als Demo-Teilnehmerin, als ganz normale, kriegt man natürlich bestimmte Sachen dann auch einfach nicht so mit. Aber diese in großen Gruppen vorhandenen Nazis so an mir vorbeiziehen zu sehen, fand ich sehr unangenehm, muss ich sagen. Davon abgesehen, aber wie gesagt, also war die Stimmung sehr gut und die Vielfältigkeit der Teilnehmerinnen und der Gruppen hat mir fantastisch gefallen und die Stimmung insgesamt, würde ich sagen, sonst abgesehen von dieser Nazi-Episode, war großartig.
Gut. Hast du auch getanzt?
Nee, ich habe nicht getanzt.
Du bist ein bisschen erkältet, hast du gesagt.
Genau. Und ich habe 2 kleine Kinder dabei gehabt. Das heißt, wir haben versucht, dem allergrößten Lärm so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber die Musik hat mir, ja, na, war auch sehr unterschiedlich, aber auch gut gefallen.
Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Kommen und für
gerne
das Interview. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass das endlich mal aufhört, so für euch. Aber das wird wahrscheinlich noch lange nicht heißen, dass es überhaupt aufhört.
Ja, das fürchte ich auch. Dankeschön.